Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Bei schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei haben hunderte Gewalttäter in der vergangenen Nacht zum Sonntag die Stuttgarter Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. In den Nachrichten haben Sie es bei uns gehört. Mehr zu diesen Ausschreitungen gleich auch bei uns. Dem Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen bleibt nach dem Corona-Ausbruch in einer Tönnies Fleischfabrik der Lockdown wohl vorerst erspart. Wir berichten über den Besuch des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet in der Region und über die politische Debatte, die nach diesem weiteren Fall auch über Tierwohl und ungesunden Preiskampf beim Fleisch ausgebrochen ist. Die Polizei geht bei der Messerattacke im englischen Ort Reading inzwischen von einem terroristischen Anschlag aus. 3 Menschen wurden bei diesem Angriff getötet. Das wird dann Thema sein. Wir schauen noch nach Serbien. Da wird heute die Parlamentswahl nachgeholt, die aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste. Und nach den aktuellen Sportberichten geht es hier im Deutschlandfunk um die Frage, ob die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens nun durch Corona einen Aufschwung erfährt. Das Thema hier im Hintergrund ab 7:20. Schaufenster wurden eingeschlagen, Geschäfte geplündert. In Stuttgarts Innenstadt zogen in der vergangenen Nacht etwa 500 Randalierer in mehreren Gruppen durch die Stadt. Stundenlang war die Lage nicht unter Kontrolle. Wie konnte es zu einem solchen Gewaltausbruch kommen? Diese Frage stellen sich am Tag danach auch die Politiker des Landes. Baden-Württembergs Innenminister Strobel sprach von einer nie dagewesenen Qualität. Was wissen die Behörden inzwischen über den Verlauf der Nacht und über die Randalierer? Uschi Götz setzt uns auf den jüngsten Stand. Sie hat sich auch ein Bild von den Zerstörungen machen können.
Ein Mann sammelt Flaschen, Steine und Scherben auf vor den Geschäften und Cafés, wird gefegt. Das technische Hilfswerk ist vor Ort, ebenso die Feuerwehr. Polizisten sind mit Fotokameras in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs. Noch ist das Ausmaß nur zu erahnen. Vor der Tür der Domkirche St. Eberhard steht ein Pfarrer und zeigt auf eine Blutspur am Ende der Kirchentreppe. Ein paar Meter weiter steht der Geschäftsführer eines Mobilfunkladens neben einem Scherbenberg.
Ich meine, das sieht man ja, dass die Filialen eingebrochen wurde und Sachen entwendet wurden, Handys entwendet wurden. Ja, aber genaue Ausmaß kann ich natürlich dazu nicht sagen.
Gegenüber des Mobilfunkladens schützt mittlerweile ein Bretterverschlag die Ware eines Sportgeschäfts. Ein Security-Fahrzeug parkt davor. Solche Bilder kannte sie bislang nur aus dem Fernsehen, sagt eine jüngere Frau. Zerstörte Schaufensterscheiben, Plünderungen, Gewalt. Polizeipräsident Franz Lutz spricht bei einer Pressekonferenz von einem traurigen Tag für Stuttgart.
Es sind unglaubliche Geschehnisse, die mich fassungslos gemacht haben und die ich in den 46 Jahren Polizeidienst, die ich bislang hinter mir habe, noch nicht erlebt habe.
Die Bilanz der Nacht: 19 verletzte Polizistinnen und Polizisten, 24 Personen wurden festgenommen, die Hälfte davon sind deutsche Staatsangehörige. 40 Geschäfte wurden beschädigt, ein Drittel davon geplündert.
Es war heute Nacht eine nie dagewesene Dimension von offener Gewalt gegen Polizeibeamte und massive Sachbeschädigungen bis hin zu Plünderungen in unserer Stadt.
Die Ausschreitungen begannen laut Polizei gestern Abend gegen 23.30 Uhr nach der Kontrolle eines 17-jährigen Deutschen wegen eines Rauschgiftdelikts. Kurz danach wurden Polizistinnen und Polizisten von bis zu 300 Personen angegriffen. Auch der Rettungsdienst wurde attackiert. Polizeivizepräsident Thomas Berger.
Mit Steinen und Flaschenwürfen. Die Kollegen konnten dann unter massiver Verstärkung es erreichen, dass die Personen ein Stück weit zurückgedrängt wurden. Die Gruppe wuchs dann aber ständig an und hat sich dann auf dem Schlossplatz auf 400 bis 500 Personen erhöht. Von dort an wurden die Polizeibeamten, die da eingeschritten sind, massiv mit Steinen und Flaschen beworfen.
Bei den Randalierern handele es sich laut Polizei um Mitglieder einer sogenannten Event- oder Partyszene. Polizeipräsident Lutz betonte:
Ich kann aus der momentanen Sicht der Dinge eine linkspolitische oder überhaupt eine politische Motivation für diese Gewalttaten ausschließen.
Stuttgarts grüner Oberbürgermeister Fritz Kuhn sagte am Nachmittag bei der Pressekonferenz:
Meine Solidarität und meine Wünsche liegen auf der Seite der Polizei, die derzeit insgesamt keinen leichten Job hat. Und wenn ich da im Facebook Filmchen sehe nach dem Muster Fuck the Police, dann ist das etwas, was in Stuttgart und gegenüber unserer Polizei nichts zu tun hat.
Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann verurteilte den Gewaltausbruch scharf. CDU-Innenminister Thomas Strobel sagte, die nächtlichen Ausschreitungen seien von einer nie dagewesenen Qualität in Baden-Württemberg. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang. Er werde den Innenausschuss des Landtags in einer Sondersitzung am Mittwoch informieren, so Strobel. Die Stuttgarter Polizei indes kündigte an, man werde in den kommenden Wochen mit verstärkten Kräften im Einsatz sein.
Nach den nächtlichen Ausschreitungen in Stuttgart. 24 Menschen sind danach festgenommen worden. 7 sollen dem Haftrichter vorgeführt werden. Uschi Götz über die zurückliegende Krawallnacht in Stuttgart. Der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet, zu Besuch in Gütersloh. Wie vorgehen dort im Kreis nach dem Corona-Ausbruch in der Tönnies Fleischfabrik in Reda-Wiedenbrück? Das war die Frage. Mischa Dallmann hat diesen Besuch heute begleitet. Zusammen mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat sich Laschet ein Bild von der Lage gemacht, um anschließend das zu verkünden.
Einen Lockdown wird es in der Region vorerst nicht geben, trotz des massiven Corona-Ausbruchs unter Mitarbeitern der Firma Tönnies. Das sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nach seinem Besuch in Gütersloh.
Insofern gilt weiterhin der Satz, dass wir einen flächendeckenden Lockdown im Moment nicht ausschließen können. Aber solange wir alles tun, dass es gelingt, dass es nicht überspringt auf die Bevölkerung, können wir andere, bessere, zielgerichtetere Maßnahmen ergreifen.
Das Treffen mit dem Krisenstab im Kreis Gütersloh habe Laschet überzeugt. Dort sind in den kommenden 2 Wochen Helferteams unterwegs, insgesamt 170 Personen. Sie besuchen die Tönnies-Mitarbeiter mit Dolmetschern zu Hause, um sie zu informieren, zu unterstützen und um weitere Abstriche zu nehmen. Dafür gab es dankende und respektvolle Worte des Ministerpräsidenten. Weniger Vertrauen hat das Land hingegen in die Fleischindustrie und namentlich die Firma Tönnies. Das hat Gesundheits- und Arbeitsminister Karl-Josef Laumann betont.
Das große Problem, und das sehen wir auch hier in diesem Fall, ist, dass eine Struktur geschaffen worden ist, in der es keine Transparenz gibt. Und wenn es keine Transparenz gibt, kann es auch kein Vertrauen geben. Mit der Fleischwirtschaft kann es keine freiwilligen Vereinbarungen geben. Es muss klare gesetzliche Regelungen geben, die in ganz Deutschland gelten.
Für die Menschen im Kreis Gütersloh und den umliegenden Kommunen ist es größtenteils eine Erleichterung, dass ein Lockdown vorerst vom Tisch ist, nach Tagen der Unsicherheit.
Finde ich vernünftig. Ja, für die Wirtschaft, wie für die Leute und gibt einige Gründe.
Man hat ja jetzt schon sehr viele Menschen in Quarantäne geschickt. Das ist ja schon mal eine sehr große Vorsichtsmaßnahme. Ich denke mal, das wird man spätestens in einer Woche sehen, ob es durchgebrochen ist oder nicht und dann wird es den Lockdown geben.
Das ist schade. Ich selber bin schwer lungenkrank. Deshalb plädiere ich ja noch mehr für den Lockdown. Das ist einfach nicht mehr anders machbar, meiner Meinung nach.
Die Fleischfabrik Tönnies in Reda-Wiedenbrück bleibt jetzt mindestens noch 2 Wochen geschlossen. Der Krisenstab im Kreis Gütersloh sagt aber ganz klar, öffnen darf der Betrieb erst dann wieder, wenn er wirklich die Corona-Schutzvorschriften einhalten kann. Die Tests an den Mitarbeitern sind dank der Mithilfe der Bundeswehr, des Deutschen Roten Kreuzes und der Malteser inzwischen abgeschlossen. Die Zahl der positiven Ergebnisse liegt bei 1.331. Damit hat sich etwas mehr als jeder 5. Mitarbeiter bei Tönnies mit dem Coronavirus angesteckt. Wie es in der Bevölkerung genau aussieht, das sollen in den kommenden Tagen kostenlose Tests für alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises Gütersloh zeigen. Die Kosten dafür will Tönnies übernehmen.
Nach dem Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik von Tönnies hat also NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann einen noch schärferen Kurs der Politik gegen die Fleischindustrie angedroht. Noch schärfer, fragt man sich da. Seit Jahren gibt es Kritik an den Zuständen in der deutschen Fleischwirtschaft. Gehört wurde sie wenig. Barbara Schmidt-Matern über die Debatte, die jetzt auch wieder mit Blick auf die Tierhaltung in Gang gekommen ist, nach diesem erneuten Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb.
Lächelndes Vieh ziert den Schriftzug von Tönnies am Firmensitz in Nordrhein-Westfalen. Tatsächlich jedoch, so meint Robert Habeck, seien die Haltungsbedingungen unter aller Sau. Der Grünen-Parteichef fordert deshalb eine andere Tierhaltung, die nicht allein auf Dumpingpreise ausgerichtet sein dürfe. Seit Monaten wirft die Corona-Pandemie ein Schlaglicht auf die lange verdrängten Zustände in der Fleischindustrie. Nicht nur die Tiere, auch die Arbeitsbedingungen stehen in der Kritik.
Diese Art von menschenunwürdigen Bedingungen, diese Tierquälerei, diese wirklich grausame Massentierhaltung, das kann so nicht weitergehen.
Sagt im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag. Die schwarz-rote Koalition steht nach dem Ausbruch des Erregers Covid-19 bei Tönnies jetzt noch mehr unter Druck. Und so kündigt Wirtschaftsminister Peter Altmaier im Interview der Woche im Deutschlandfunk an,
dass wir die Werkverträge, in diesen Branchen verbieten, wenn es um die Kernarbeit geht, nämlich um das Zerlegen und das Verarbeiten von Fleisch.
Vertrauen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern lasse sich nur erhalten, wenn Missstände aufgedeckt und Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen würden, meint der Christdemokrat.
Das betrifft nicht nur die Werkverträge, das betrifft beispielsweise auch Unterbringungen, das betrifft die Arbeitsbedingungen ganz konkret vor Ort.
Ins gleiche Horn stößt Arbeitsminister Hubertus Heil. In den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Samstag kündigt der Sozialdemokrat verschärfte Kontrollen an. Mitte Mai hatte das Bundeskabinett beschlossen, dass ab kommenden Jahr ein Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie gelten soll. Der Opposition dauert das zu lange. Dietmar Bartsch.
Ich höre mal den Arbeitsminister, der sagt, wir werden jetzt durchgreifen, aber bisher ist viel zu wenig passiert. Es muss mehr kontrolliert werden, es muss ein Ende haben mit diesen skandalösen Werkverträgen, mit der Leiharbeit. Es muss die Arbeitszeit digital erfasst werden, der Infektionsschutz erhöht werden. Ich erwarte, dass die Bundesregierung handelt, dass mehr kontrolliert wird, dass die Zusammenarbeit mit den Ländern verbessert wird.
Der Corona-Ausbruch ist jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Angesichts der grausigen Arbeitsbedingungen, denen vor allem Mitarbeiter aus Rumänien und Bulgarien seit Jahren ausgesetzt sind, konzentriert sich die Bundesregierung momentan auf den Umgang mit den umstrittenen Werkverträgen. Derzeit, sagt Arbeitsminister Heil, arbeite man daran, das Verbot rechtssicher zu machen. Denn die Branche will Widerstand leisten. Der Verband der Fleischwirtschaft spricht bereits von willkürlicher Diskriminierung. Wirtschaftsminister Peter Altmaier gibt sich hingegen entschlossen.
Die Vorfälle, die es in diesen Bereichen gegeben hat, die hat es nirgendwo sonst in dieser Dramatik gegeben. Und im Übrigen kommt es auch kaum anderswo vor, dass in dem Kernbereich einer unternehmerischen Tätigkeit nicht angestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt werden, sondern selbstständige Werkvertragsarbeitnehmer. Deshalb werden wir überall dort, wo diese Missstände auftauchen, eben handeln. Und das ist im Augenblick die Fleischbranche.
Auch die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten fordert Änderungen. Der Personalmangel in den Schlachtbetrieben sei ein vorgeschobenes Argument der Lobbyisten, heißt es. Die Fleischfirmen müssten nur die Subunternehmer selbst einstellen. Union und SPD bereiten zudem einen Antrag im Bundestag vor, der das Tierwohl in der Fleischindustrie verbessern soll. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter fordert die Supermarktketten unterdessen auf, Tönnies Fleischprodukte aus ihrem Angebot zu nehmen. Es sei an der Zeit, dass die großen Supermarktketten sich nicht länger mitschuldig machen, sagte Hofreiter der Bild am Sonntag.
Barbara Schmidt-Matern über die Diskussion um die Zustände in der Fleischindustrie. In einem Park in der britischen Stadt Reading griff gestern Abend ein junger Mann mehrere Menschen mit einem Messer an. Drei werden getötet, drei weitere schwer verletzt. Nun rätseln die Ermittler noch, was genau das Motiv war. Heute stufte die Polizei die Tat jedenfalls als terroristisch ein. Jens-Peter Marquardt fasst zusammen, was über diese Angriffe und über den Täter bekannt ist.
Die Polizei hat einen 25 Jahre alten Mann festgenommen. Nach Angaben der BBC stammt er aus Libyen. Die britische Terrorabwehr hat die Ermittlungen übernommen. Die Sicherheitsbehörden gehen inzwischen von einem Terrorakt aus. Die Tat hatte sich am Samstagabend in einem Park der Stadt Reading ereignet, in den Forbury Gardens. Augenzeugen berichten, der Mann sei amok gelaufen und habe offenbar wahllos auf Passanten eingestochen. Ein Augenzeuge sagte dem Nachrichtenkanal Sky News, es hätten sich viele Leute am Samstagabend im Park aufgehalten, hätten mit Freunden zusammengestanden oder gesessen, sich unterhalten oder etwas getrunken. Eine Gruppe von etwa 8 Männern mittleren Alters stand in einem Kreis zusammen. Plötzlich lief dieser einzelne Mann auf sie zu, stach auf einen ein, drehte sich dann um, stach auf den nächsten ein, erwischte insgesamt 3 aus dieser Gruppe, bevor irgendjemand realisierte, was da vor sich ging. 3 Menschen starben, weitere wurden mit zum Teil lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus von Reading, 70 Kilometer westlich von London, gebracht. Erste Berichte, die Messerstecherei stehe im Zusammenhang mit einer Antirassismus-Demonstration, wurden später zurückgezogen. Die Demonstration hatte zwar am Nachmittag in den Forbury Gardens stattgefunden, endete aber bereits 2 Stunden vor der Tat. Der Messeranschlag löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Ein unbewaffneter Schutzpolizist stürzte sich auf den flüchtenden Messerstecher und konnte ihn schließlich überwältigen. Später durchsuchten die Ermittler einen Wohnblock in Reading. Der stellvertretende Chef von Scotland Yard, Neil Basu, erklärte, es gebe keine Hinweise auf weitere Täter oder Hintermänner.
From our inquiries undertaken so far, Officers have found nothing to suggest that there was anyone else involved in this attack.
Premierminister Boris Johnson sprach den Opfern sein Beileid aus. Er wolle den Ermittlungen der Polizei nicht vorgreifen, doch wenn sich daraus Lehren für das Rechtssystem ergeben sollten, dann werde die Regierung nicht zögern, diese Lehren zu ziehen.
If there are lessons to be learned, if there are changes that need to be made to our legal system to stop such events happening again, we will not hesitate. To take that action.
Großbritannien war in jüngster Zeit vom Terror verschont geblieben. Vor 3 Jahren hatte es allerdings eine ganze Reihe tödlicher Anschläge gegeben. Die Regierung hatte damals die Sicherheitsstufe für das Land angehoben und vor einer schwerwiegenden Terrorgefahr gewarnt. Später nahmen die Sicherheitsbehörden die Warnstufe zurück, gingen jetzt aber immer noch von einer substanziellen Gefahr aus.
Das muss eine Enttäuschung für US-Präsident Donald Trump gewesen sein. Die erste Massenkundgebung seit Beginn der Corona-Krise, aber die Massen blieben aus. Bei der Veranstaltung gestern in Tulsa, Oklahoma, blieben in der Arena zahlreiche Plätze leer. Dabei hatte Trump selbst wohl mit einem anderen Bild gerechnet. Vor wenigen Tagen noch hat er erklärt, dass sich fast 1 Million Menschen um Tickets für die Veranstaltung beworben hätten. Was also war da los? Unser Washington-Korrespondent Arthur Landwehr liefert eine der Erklärungen, die in den USA jetzt diskutiert werden.
I accidentally just reserved 2 free tickets for the Tulsa, Oklahoma Trump rally on Juneteenth.
Oh nein, ich habe Tickets für Trump und jetzt ist die Beerdigung des Goldfischs meines Hundes. Da bleiben ja Plätze frei und das wollen wir doch nicht.
And now I can't go because my dog's goldfish's funeral is that day.
Videos wie dieses tauchten in den vergangenen Wochen immer wieder auf TikTok auf, der vor allem bei Jugendlichen populären Plattform für Kurzvideos, und verschwanden wieder, um Spuren zu verwischen.
It'd be a shame though if like everyone else did this and then there were empty seats at the rally.
Ich würde mich schämen, wenn das jetzt alle täten und dann blieben da Plätze frei. Und dann blieben viele Plätze leer bei Donald Trumps Wahlkampfauftritt in Tulsa, Oklahoma. Mary Jo Laub war die Erste. Sie nennt sich TikTok-Oma, hat ein bisschen Kampagnenerfahrung und veröffentlicht eine Gebrauchsanweisung für bestellt Tickets und geht nicht hin.
Go reserve tickets now and leave him standing there alone on the stage. What do you say?
Geht, reserviert Tickets und dann lasst ihn allein auf der Bühne stehen, sagt sie. 700.000 schauen sich das an, teilen, produzieren eigene Videos. Das war der beste Abi-Streich aller Zeiten, heißt es später auf Twitter. Ihr wurdet von TikTok-Teenagern gerockt, schreibt die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Und das könnte erklären, warum die Trump-Kampagne mit 1 Million Bestellungen angeben konnte, dann aber nicht einmal die Halle voll wurde. Sogar Trumps Rede vor der Halle, für die Tausende erwartet wurden, abgesagt, weil keiner da war. Die New York Times hat zudem beobachtet, dass Gruppen von K-Pop-Fans auf den Zug aufsprangen. Gruppen, die zunehmend politisch aktiv sind und erst vor kurzem einen Server der Trump-Kampagne zum Absturz gebracht haben. Berichte über die Aktion hatte es in der vergangenen Woche gegeben, aber sie lief so lautlos, dass Trumps Team nicht aufmerksam wurde. Mary Jo Laub jedenfalls ist heute ganz aus dem Häuschen.
To those of you that are in your 20s and teens, to those of you that aren't even old enough to vote yet, remember this moment. Remember this feeling.
Ihr, die ihr in den 20ern seid oder noch zu jung zum Wählen, erinnert euch an dieses Gefühl. Politik sei nicht immer schön, sagt sie, und manchmal sehr frustrierend. Aber man könne auch etwas erreichen. Und das Gefühl des Erfolgs von heute trage lange.
Sabotage der Wahlkampfveranstaltung durch TikTok-Nutzer? Artin Landwehr berichtete darüber. Ursprünglich sollte in Serbien schon Ende April ein neues Parlament gewählt werden, doch im Land herrschte dann noch aufgrund der Corona-Pandemie der Ausnahmezustand. Die Wahl wurde verschoben. Inzwischen ist der Ausnahmezustand aufgehoben und heute sollten die Menschen ihre Stimme also abgeben, möglichst mit Maske im Wahllokal, so die Empfehlung. Am späten Abend sollen die Ergebnisse vorliegen. Srđan Govedarica beobachtet die Wahl für uns. Präsident Vučić kann wohl optimistisch auf den Ausgang schauen.
Ein Wahllokal im Stadtteil Neu-Belgrad. Präsident Aleksandar Vučić kommt nur in Begleitung seiner Personenschützer und reiht sich geduldig in die Reihe der wartenden Bürger ein. Nach der Stimmabgabe gibt sich der serbische Staatspräsident und Vorsitzender der regierenden Fortschrittspartei siegesbewusst. Ich glaube an den Erfolg. Ich hoffe auf einen Erfolg. Ich sehe überall in Serbien lange Schlangen vor den Wahllokalen und ich erwarte eine gute Beteiligung. Aleksandar Vučić selbst steht gar nicht zur Wahl. Seine rechtskonservative Fortschrittspartei hingegen steuert nach Angaben von Wahlforschern auf einen überzeugenden Wahlsieg hin. Bis zu 60% der Stimmen werden ihr vorhergesagt. Ich hoffe, dass wir gewinnen werden, dass wir unsere nationalen Interessen schützen werden und die Kosovo-Frage klären werden. Denn das ist unser Land, sagt dieser ältere Herr, der in einer Grundschule im Zentrum Belgrad seine Stimme abgegeben hat. Teile der Opposition hingegen haben zum Wahlboykott aufgerufen. Das Bündnis für Serbien, ein Zusammenschluss mehrerer Oppositionsparteien, protestiert damit gegen den aus ihrer Sicht autokratischen Regierungsstil von Aleksandar Vučić, der das Land seit 2012 regiert. Zweimal war er Ministerpräsident und danach schließlich Staatspräsident. Laut serbischer Verfassung stehen dem Präsidenten zwar nur repräsentative Aufgaben zu, doch Vučić hält in Serbien fast auf allen Ebenen die Zügel fest in der Hand. Unter diesen Bedingungen seien freie und faire Wahlen nicht möglich, so die Opposition. Dieser Mann hat heute im Zentrum Belgrad seine Stimme zwar abgegeben, aber nur bei der gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahl. Es sind Wahlen auf Staatsebene? Höre ich zum ersten Mal. Kurz vor dieser Wahl hat das Parlament in Belgrad die Sperrklausel von 5% auf 3% abgesenkt. Beobachter sehen darin einen strategischen Zug der regierenden Fortschrittspartei, damit überhaupt Oppositionsparteien ins Parlament kommen. Denn eine allzu große Dominanz der Regierungspartei würde vor allem im Ausland unangenehme Fragen aufwerfen, so das mögliche Kalkül. Die Opposition in Serbien ist nach jahrelanger Dominanz der Fortschrittspartei zersplittert und untereinander zerstritten. Diese Frau hat dennoch für die Opposition gestimmt. Ich denke, dass man für den stimmen sollte, den man unterstützt. Ich hätte den Boykott vielleicht auch unterstützt, wäre die gesamte Opposition besser organisiert gewesen und hätte sie zusammengearbeitet. Eine der spannenden Fragen bei dieser Wahl ist, wie viele Menschen überhaupt abstimmen werden. Traditionell ist die Wahlbeteiligung in Serbien nicht besonders hoch. Bei der Wahl 2016 stimmten ganze 56% der Wahlberechtigten ab. Bei dieser Wahl zeichnet sich mit dem Stand 16 Uhr eine noch geringere Wahlbeteiligung ab. Ob die Angst vor dem Coronavirus oder die Boykottaufrufe der Opposition weniger Menschen an die Wahlurnen führen, ist schwer zu ermitteln. Die Wahllokale schließen um 20 Uhr, erste Hochrechnungen werden gegen 21 Uhr erwartet.
Sir John Govedarica über die Parlamentswahl in Serbien. Über Wochen durften die Kinder gar nicht raus, Erwachsene nur mit triftigem Grund und kleinem Zeitfenster. Spanien im Corona-Ausnahmezustand, eine harte Zeit für die Bevölkerung. Aber seit heute herrscht freudige Aufbruchstimmung in Spanien, im einstigen Corona-Hotspot. Da ist der harte Notstand nämlich vorbei. Oliver Neuroth über die Freude, die da herrscht. Hygieneregeln einhalten, aber wieder mehr Freiheiten genießen. Ausgelassene Stimmung auch in Madrid.
Auf dass eine solche Zeit nie wiederkommt. Ein paar junge Spanier verabschieden den Alarmzustand gestern Abend auf einem Hügel bei Madrid. Kaum ist Mitternacht, wird gejubelt und getanzt, denn seit exakt 0 Uhr befindet sich Spanien in der neuen Normalität, wie die Regierung es formuliert. Das heißt, ein paar kleine Einschränkungen des Alltags bleiben zunächst bestehen, wie die Maskenpflicht, wenn der 2 Meter Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Aber niemand ist mehr in seiner Bewegungsfreiheit limitiert. Spanier dürfen wieder ihre Provinz verlassen und Freunde in der Nachbarprovinz besuchen. Diese Einwohner von Madrid sagen, es war wirklich nötig. Die Menschen in Madrid waren eingesperrt. Wir mussten raus aufs Land an die frische Luft. Ich fühle mich erleichtert, aber eine Ungewissheit bleibt, was nun passiert, ob ein neuer Ausbruch des Virus droht. Für mich fühlt es sich an wie Freiheit. Mit dem Tag heute hat Spanien auch seine Grenzen wieder geöffnet. Reisende aus dem Schengen-Raum dürfen ohne Einschränkung ins Land kommen. Nur die Grenze nach Portugal bleibt noch 2 Wochen dicht. Damit kann auch der Tourismus in Spanien wieder anlaufen. Doch die meisten Hotels haben sich auf den 1. Juli als Stichtag eingestellt, so wie es die spanische Regierung stets verkündet hatte. Dass es nun schon der 21. Juni wurde, entschied die Regierung erst vor einer Woche. Die Reisewelle läuft daher langsam an. Heute wurden auf den spanischen Flughäfen 100 Maschinen aus dem Ausland erwartet. Weiterhin wird bei jedem Passagier die Körpertemperatur gemessen, wie bei dieser Urlauberin aus Italien bei ihrer Ankunft am Flughafen Madrid. Das Reisen fühlt sich noch komisch an, weil diese Sicherheitsmaßnahmen einfach ungewohnt sind. Die verschärften Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen gehören zur neuen Normalität. Die Regierung will möglichst verhindern, dass Fluggäste das Coronavirus ins Land bringen und es zu einem neuen Ausbruch kommt. Daher bittet Ministerpräsident Sanchez die Spanier auch darum, die Hygieneregeln weiter zu befolgen, auch jetzt nach dem Ende des Alarmzustandes. Denn die Szenen der vergangenen Wochen dürften sich nicht wiederholen, so Sanchez in einer Fernsehansprache gestern. Die überfüllten Krankenhäuser, schlecht geschütztes Klinikpersonal und die dramatische Zahl von über 28.000 Toten. Es schmerzt, an diese dunklen Momente zu erinnern, an das unerträgliche Leid. Niemand konnte damals sagen, wie lange dieser Albtraum dauern würde. Die emotionalen Wunden, die vielen Familien zugefügt wurden, aber auch die ökonomischen Wunden, die unsere Wirtschaft erlitten hat. Jetzt gehe es um den Wiederaufbau der Wirtschaft, so Sanchez. Experten erwarten durch den Corona-Schock in diesem Jahr eine Arbeitslosigkeit von über 20% in Spanien.
Oliver Neuroth war das über die neue Bewegungsfreiheit in Spanien. Und wir kommen zum Sport. In der ersten Fußball-Bundesliga sind gestern bereits viele Entscheidungen gefallen. Heute hatte dann die zweite Liga ihren vorletzten Spieltag. Und Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, die wichtigste Frage ist dann natürlich, wer steigt auf?
Tja, das ist der VfB Stuttgart. Der ist zumindest praktisch aufgestiegen nach diesem Spieltag, denn Stuttgart gewinnt beim 1. FC Nürnberg mit 6:0 und festigt damit den zweiten Platz in der Tabelle hinter dem bereits feststehenden Aufsteiger Bielefeld. Die Nürnberger müssen hingegen weiter um den Klassenerhalt zittern, berichtet Martin Raspe.
Von Abstiegskampf bei den Nürnbergern war nichts zu sehen. Von der ersten Minute an war der VfB die bessere Mannschaft. Mamangi Tuka brachte die Schwaben in der 11. Minute in Führung. Karasor und Kalajdzic erhöhten noch in der ersten Halbzeit auf 3:0. Da war diese Begegnung schon gelaufen. Und wer dann glaubte, nach der Halbzeit würde sich der 1. FC Nürnberg nochmal aufbäumen, alles tun im Kampf gegen den Abstieg, der sah sich getäuscht. Im Gegenteil, die Stuttgarter legten drei Tore nach durch zweimal Gonzales und Karasor. Der VfB Stuttgart am Ende ein verdienter, auch in dieser Höhe verdienter Sieger, der jetzt natürlich mit dem Aufstieg schon kalkulieren kann, während der 1. FC Nürnberg nicht weiß, spielt er in der nächsten Saison in Liga 2 oder Liga 3.
Denn die Nürnberger stehen nur 2 Punkte vor dem Relegationsplatz zur dritten Liga. Denn der Karlsruher SC hat gegen Bielefeld noch einen 0:3 Rückstand aufgeholt und damit einen sehr wichtigen Punkt erlangt. Die Stuttgarter haben hingegen 3 Punkte und 11 Tore Vorsprung auf den neuen Dritten in der Tabelle, den FC Heidenheim. Denn der gewinnt das direkte Duell um den dritten Platz gegen den Hamburger Sportverein mit 2:1. Julia Metzner.
Für Heidenheims Trainer Frank Schmidt war es einfach nur der absolute Wahnsinn. Mit diesem 2:1 Erfolg gegen den Hamburger SV klettert Heidenheim auf Platz 3. Dabei tat sich der FCH gegen spielstarke Hamburger lange schwer. Nach der torlosen ersten Hälfte ging der HSV nur 20 Sekunden nach Wiederanpfiff in Führung. Poyampalo traf zum 1:0. Aber Heidenheim kam zurück. Er zwang den Ausgleich, ein Eigentor von Hamburgs Bayer. In einer umkämpften Schlussphase gab Heidenheim nie auf und belohnte sich mit dem 2:1 Siegtreffer von Kerschbaumer in der 95. Minute. Heidenheim hat es jetzt in der eigenen Hand, Platz 3 und damit die Relegation zu sichern.
Dem HSV droht hingegen ein drittes Jahr in der zweiten Liga. Und im Tabellenkeller gibt es 2 Teams, die praktisch abgestiegen sind, Dynamo Dresden und Wien Wiesbaden. Dresden gewinnt zwar 1:0 gegen Sandhausen, hat aber jetzt 3 Punkte und 14 Tore Rückstand auf Karlsruhe auf dem Relegationsplatz. Und nur 4 Tore besser ist Wiesbaden nach der 1:3 Niederlage gegen Darmstadt, die Martina Knief beobachtet hat.
Früh geführt, gekämpft, alles gegeben, aber am Ende verließen die Wiesbadener mit hängenden Köpfen und leerem Blick den Rasen am Böllenfalltor. Manuel Schäffler brachte den SVWW früh in Führung. Diese hatte auch bis zur Pause Bestand. In der zweiten Halbzeit zeigte sich die Routine und die Stärke der Darmstädter. Serdar Dursun erzielte das 1:1, Soinko Peik und Marcel Heller trafen zum verdienten 3:1-Sieg der Lilien. Durch das späte Unentschieden des Karlsruher SC gegen Arminia Bielefeld sind die Chancen der Wiesbadener, doch noch den Relegationsplatz 16 zu erreichen, auf ein Minimum gesunken. 3 Punkte und 10 Tore beträgt der Rückstand der Wiesbadener auf den Karlsruher SC.
St. Pauli und Osnabrück sind hingegen nun endgültig gerettet. Und beim Finalturnier der Basketball-Bundesliga hat es im ersten Halbfinale zwischen Ludwigsburg und Ulm ein 71:71 Unentschieden gegeben. Edgar Endres.
Es ist alles offen. Ein Spiel, das keinen Schönheitspreis verdient, aber eines mit enormer Spannung. 71:71. Ludwigsburgs Trainer John Patrick hadert mit den vielen Fehlern.
Ugly. Wir haben 23 Offensiv-Rebounds gelassen bei Ulm. Wir haben nicht besonders gut verteidigt gegen die großen Leute, aber irgendwie haben wir zurückgekämpft wieder in der 4. Viertel. Ja, ich freue mich auf Mittwoch.
Im 1. Viertel liegen die Riesen aus Ludwigsburg mit 10 Punkten vorne. Ulm ist offensiv nicht auf dem Feld. Dann dreht der überragende Derek Willis auf. Mit 4 Rebounds und mit 19 Punkten bringt er die Ulmer im Schwaben-Derby nach vorne. 9 Punkte liegen die Jungs von Jako Lakovic 6 Minuten vor dem Ende vorne. Doch eine Energieleistung vom bulligen 1,88 Meter Flügelspieler Markus Neid führt zum Unentschieden. Ulm-Sportdirektor Thorsten Leibenhardt kann damit leben.
Dass es wirklich sehr umkämpft gewesen ist, sehr intensiv. Man sieht an den Offensiv-Rebounds, die beide Mannschaften geholt haben, dass es jeder wollte. Insgesamt waren die Wurfquoten bei uns zu schwach, bei Ludwigsburg zumindest von der 3-Punkte-Linie auch, sodass es vielleicht auch gar nicht so ungerecht ist, dass es heute keinen Sieger gegeben hat.
So wird es am Dienstagabend noch ein Spiel geben, quasi ein Finale für das Finale.
Aus München, Edgar Endres.
Danke, Maximilian Rieger. Die Informationen am Abend sind zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Petra Enzminger.